Ich lese in 1. Timotheus 5, Vers 3 bis 16. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, dann sollen diese zuerst lernen, dem eigenen Haus Frömmigkeit zu beweisen und den Eltern Gleiches zu vergelten. Denn das ist gut und angenehm vor Gott. Eine wirkliche Witwe aber, die allein geblieben ist, hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt im Flehen und in den Gebeten Nacht und Tag. Die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Das gebiete, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, dann hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist, eines einzigen Mannes Frau war und den Ruf guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen hat und gastfrei gewesen ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat, den Bedrängten beigestanden ist und jedem guten Werk nachgekommen ist. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn ihr Verlangen erwacht im Widerspruch zu Christus, dann wollen sie heiraten und bekommen das Urteil, dass sie den ersten Glauben verlassen haben. Daneben sind sie auch faul und lernen in den Häusern umherzulaufen. Sie sind aber nicht nur faul, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Denn einige haben sich schon abgewandt und folgen Satan. Wenn aber gläubige, verwandte Witwen haben, dann versorge man sie und belaste nicht die Gemeinde, damit diese die wirklichen Witwen versorgen kann.
Genau. Wir machen weiter, da wo wir letztens vor 2 Wochen, denke ich, war es, aufgehört haben. Und zwar bei 1. Timotheus 5, Vers 3 bis 16. Da geht es um die Witwen. Vielleicht könnte man da auch Witwer anführen. In der Bibel wird ja, wenn von Brüdern geredet ist, spricht man in der Regel auch davon, dass die Schwestern in der Regel angesprochen sind. Und manches Mal habe ich, also das sehe ich jetzt in der heutigen Zeit, den Eindruck, dass gerade Witwer sich deutlich schwerer tun, mit der neuen Situation klarzukommen, als ich jetzt das bei Witwen in dem Sinn beobachtet habe. Oder Paulus fängt an mit: Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Und ich denke, was ich sehr interessant finde, ist einfach, dass er sagt, du sollst die Witwen ehren. Ja, was bedeutet eigentlich Ehren? Zum einen ist es ja hier eine sehr direkte, klare Aufforderung. Ja, im Grunde genommen könnte man das, sage ich jetzt mal, umdeuten und sagen, achten. Also achten kommt aber auch von beachten. Das heißt, ich muss es erst einmal sehen, dass da eine Witwe ist. Oft werden sie sogar einfach übersehen. Und das heißt, dass ich einfach sie achte, respektiere, dass ich sie wertschätze, dass ich ihr eine gewisse Würdigung auch entgegenbringe. Und dann geht er einfach weiter und sagt, Witwen, die wirklich Witwen sind. Ja, das heißt einfach auch eine Witwe, ich denke, eine Witwe, die auch an Gottes Wort orientiert ist. Eine Witwe, die sich im Rahmen des Wortes Gottes bewegt. Und dann heißt es hier weiter, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuallererst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten. Da steht jetzt nicht der Witwe, sondern den Eltern. Also sind beide mit eingeschlossen, zu vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. Und vielleicht erinnert ihr euch im Alten Testament in einem der Gebote, ich meine, das ist das vierte, da heißt es: Ehre Vater und Mutter. Und dann ist Stopp, oder? Also geht es weiter? Nee, es hört auf, oder? Genau, auf dass du lange lebst auf Erden. Und dann Luther, glaube ich, der hat irgendwann das in dem Katechismus noch hintergehört, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung trägt. Das heißt, Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst auf Erden. Das heißt, wenn du das tust, dann bist du dir des Segens Gottes gewiss. Ist uns das eigentlich oft auch, ist uns das überhaupt bewusst, dass da ein unglaublich großer Segen drauf liegt, wenn ich Vater und Mutter ehre? Das heißt, dass ich ihnen einfach auch die nötige Wertschätzung entgegenbringe, die sie verdient haben. Ja? Und dann fügt er eben auch noch hinzu, also Empfangenes zu vergelten. Ja, was heißt das? Aber ich möchte jetzt noch ganz kurz darauf eingehen, wie es heißt dann, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuallererst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein. Was heißt Gottesfurcht? Heißt es Angst? Nee, ich muss vor Gott keine Angst haben. Ich muss nur von demjenigen oder derjenigen Person oder Institution Angst haben, die meinem Leben in irgendeiner Form einen Schaden zufügen möchte. Aber das ist weit, weit, weit weg von Gott. Gott will uns nicht schaden zufügen. Er will uns nicht schädigen. Im Gegenteil, Gott will das Allerbeste von uns. Gottesfürchtig zu sein heißt in dem Sinn, ich soll mit Achtung und Respekt, mit einer gewissen, ja, einfach auch Ehrfurcht vor Gott treten. Ehrfurcht diesem lebendigen Gott begegnen. Ich muss mir, wenn ich Gott, also wenn ich mir bewusst mache, wer Gott ist, auch der Stellung, muss ich mir der Stellung bewusst sein, in der ich mich befinde. Und wo befinde ich mich? Ich bin millionen- oder milliardenfach kleiner als dieser lebendige Gott. Ich bin so verschwindend gering, dass ich gar nicht ins Gewicht fallen würde. Aber Gott, was ist mit ihm? Er wertschätzt mich so unglaublich, dass er dich und mich beachtet. Er wertschätzt uns so unglaublich, dass er seinen Sohn aus der Herrlichkeit Gottes, die wir uns gar nicht vorstellen können, auf diese Erde schickt, damit er dort am Kreuz von Golgatha stirbt, für unsere Schuld und Sünde bezahlt, damit du und ich in die Ewigkeit zu dem lebendigen Gott gehen können. Stellt euch das mal vor. So sehr schätzt dieser Gott uns wert. So wertvoll sind wir ihm, obwohl wir sowas von unbedeutend sind. Unbedeutender können wir eigentlich gar nicht sein. Und da muss ich von diesem Gott Angst haben? Nee, auf keinen Fall. Ich soll ihn, ja einfach, ich soll mir bewusst sein, was für eine Größe dieser lebendige Gott hat. Ich soll mir bewusst sein, ja, wie mächtig, wie allmächtig und wie viel größer dieser lebendige Gott im Vergleich zu mir ist. Und wenn ich mir dieser Stellung bewusst bin, wer dieser große lebendige Gott ist und wer ich bin, dann glaube ich, habe ich die richtige Haltung. Und dann weiß ich auch, wo mein Platz ist. Und dann weiß ich auch, dass im Endeffekt ich gar nichts kann. Nix, null, gar nichts, null. Null, einfach nichts. Gar nichts. Keiner von uns kann irgendwas, wenn Gott ihm nicht die Fähigkeit verleihen würde, das zu tun, was er tun kann. Fähigkeiten. Ja, schon allein des Morgens aufstehen ist eine Fähigkeit, die Gott mir schenkt. Wenn Gott seine Hand von mir abziehen würde, dann könnte ich nicht einmal aus dem Bett raussteigen. Ist uns das eigentlich bewusst? Das heißt, ich kann gar nichts. Und was ist der Kehrschluss? Gott kann alles. Ich bin mit jeder Faser meines Lebens, bin ich von diesem lebendigen Gott abhängig. Und dann ist es einfach, wenn mir das bewusst ist und ich weiß, wie dieses Kräfteverhältnis eben da ist, dann fällt es mir auch viel leichter, Dinge zu erwarten, die ich einfach selber nicht kann. Und er sagt, aus dieser Gottesfurcht heraus soll ich das Empfangene in gewisser Hinsicht wieder zurückgeben, vergelten, wenn man das überhaupt vergelten kann. Für was soll ich eigentlich dankbar sein? Für was habe ich empfangen? Und ich möchte jetzt ein paar Sachen auflisten und das ist eigentlich nur ganz wenig im Vergleich zu dem, was jeder Einzelne von uns er einfach von unseren Eltern mitbekommen hat. Dann wer hat dafür gesorgt, dass wir zu essen hatten? Als wir Säuglinge, Kinder und dann heranwachsend waren. Wer hat dich geistlich unterstützt? Das heißt, wenn du Eltern hast, die auch Jesus Christus in ihrem Herzen tragen und dich einfach geistlich unterwiesen haben. Kinder, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was das für ein gewaltiger Schatz ist. Ich habe es nicht gehabt. Und ich bin erst mit fast 16 bin ich zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Und da ist vorher schon ganz viel gelaufen, was auch nicht gut war. Zum Glück mit 16 und nicht erst mit 25 oder 40. Ja, bin dadurch auch vor vielen bewahrt geblieben. Und trotzdem sind Dinge in meinem Leben passiert, die ich hinterher gedacht habe, um Himmels Willen, was hätte daraus passieren können? Dass ich mit zwischen 14 und 16 irgendwann kurz vor der Homosexualität stand, weil man einfach ausprobiert und irgendwie Dinge herausfinden möchte. Und Gott hat es irgendwie bewahrt, hat mich davor bewahrt, dass ich auf diese Schiene abgedriftet bin. Man macht sich oft gar nicht bewusst, wo Gott in das Leben eines Menschen eingreift. Und wenn man dann Eltern hat, die einen auch geistliche Unterweisung geben, die einem auch da eine Richtung vorgeben, es ist ein Schatz, den man gar nicht ergründen kann. Wer hat dich, als du krank warst, gepflegt? Wer hat an deinem Bett gesessen und hat versucht, dir zu helfen, dass dir es wieder gut geht? Wer hat dir in schulischer Hinsicht die nötige Unterstützung gegeben? Ja? Ich hatte diese Unterstützung nicht, weil mir meine Mutter da einfach nicht helfen hat können, weil sie selbst, sage ich jetzt mal, gar nicht in der Lage war. Ja? Wer hat dich im Leid oder und in deinem Schmerz getröstet, wenn du einfach irgendwo, und selbst Kinder, die, sage ich jetzt mal, wo man sagt, ja Mensch, eigentlich sind sie sorgenfrei und doch haben Kinder Sorgen, haben Nöte, haben Leiden, Dinge, die sie quälen. Ja, wer ist dann für dich da? Die Eltern, sei es Mutter oder Vater. Wer war für dich da, egal in welchem Bereich, in dem du einfach deine Hilfe gebraucht hast? Wer hat versucht, dich auf dem rechten Weg zu begleiten und dich auf dem rechten Weg einfach auch zu bringen? Und ich möchte einfach sagen, vermutlich können wir das gar nicht mehr gut machen, was unsere Eltern uns mitgegeben haben. Aber wir können ein ganz klein wenig wieder zurückgeben. Und genau das will Paulus hier eben, dass wir als Kinder unserer Eltern eben auch tun. Und da geht es jetzt auf der einen Seite natürlich um Witwen, aber es geht grundsätzlich darum, wenn einfach Eltern da sind, die einfach Hilfe brauchen, die einfach eine gewisse Hilfsbedürftigkeit besitzen, dass man ihnen die nötige Hilfe und Unterstützung gibt. Und was steht dann am Schluss von diesem Vers da? Da heißt es, denn dies ist angenehm vor Gott. Wenn du aus der nötigen Gottesfurcht heraus genau das tust, nämlich deinen Eltern, die Eltern dort zu unterstützen, wo sie einfach Unterstützung brauchen, und dann tust du etwas, was angenehm vor diesem lebendigen Gott ist. Er freut sich. Ich habe das einfach so formuliert. Gottes Herz freut sich darüber. Es bringt sein Herz ins Schwingen. Und es bringt Gottes Zuneigung, sprich Segen für dein Leben. Lasst uns doch da einfach auch ja, in der nötigen Ehrfurcht, in der nötigen auch Abhängigkeit von Gott genau das tun. Und dann heißt es in Vers 5, die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt im Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Und da steht in Lukas 2, Vers 37, da geht es um die Hanna. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Interessant. Ein großartiges Beispiel zu dem Vers, den hier Paulus zitiert, den Paulus hier bringt. Eine Witwe mit 84 Jahren, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und jetzt, ja, er sagt, na ja, gut, die paar Jahre, die sie jetzt Witwe ist, okay, Nee. Die Frau hat 7 Jahre war sie verheiratet. Jetzt, wenn man mal rechnet, ich weiß es nicht, wann sie geheiratet hat, das kann man jetzt hier nicht sehen. Lass es 20 sein. Selbst wenn sie mit 30 Jahren, was für die damalige Zeit eher ungewöhnlich war, geheiratet hätte. Selbst mit 30 Jahren wären das knapp 50 Jahre gewesen. Ich gehe eher davon aus, dass es knapp 60 Jahre waren. War diese Frau Witwe. Und was hat sie gemacht? Sie ist nicht, wie es dann weiter hier unten heißt, herumgezogen und hat ein sehr lebhaftes Intimleben geführt und so weiter. Nee, was hat sie gemacht? Sie hat, ich sag's noch einmal, sie wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Was hat sie getan? Sie hat sich an diesen lebendigen Gott gekettet. Sie hat Gott als das Wichtigste in ihrem Leben angesehen. Und wie Paulus, wie David im Alten Testament auch sagt, ja, für mich ist es schöner, 1000 Tage im Tempel zu verbringen, als einen Tag irgendwo anders. Sie hat es geliebt, dort im Tempel, in der Gegenwart Gottes, sich aufzuhalten. Und sie hat gebetet. Und wenn man die Geschichte von Hannah kennt, dann kann man vielleicht einigermaßen ergründen, warum sie gebetet hat. Eben, dass dieser Messias, der Erlöser der Welt, kommen soll. Und sie hat diesen Erlöser dann noch gesehen. Und es ist einfach großartig, wie Gott also auch diese Frau gebraucht hat. Vereinsamt könnte man denken, ja, das ist irgendwo so eine einsame Witwe, die irgendwo ganz alleine irgendwo lebt. Ich habe Ausleger gehört oder davon gehört, dass die sagen, es sei ein Mann, eine Frau, die einen Mann hatte und ohne Mann geblieben ist. Bedeutet auch eine gewisse Einsamkeit. Wenn du vorher eine glückliche Ehe geführt hast und dann plötzlich deinen Partner verlierst, dann gerätst du in eine Einsamkeit, die man sich gar nicht vorstellen kann. Wenn man jetzt in einer normalen, intakten Beziehung lebt, kann man sich das nicht vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Ich habe diesen Prozess hinter mir. Und Bärbel kann sich das auch gut vorstellen, mit Sicherheit. Ja? Aber ja, sie hat einfach diese Einsamkeit ertragen und ist alleine geblieben. Was hat sie gemacht? Und sie hat gebetet Tag und Nacht. Sie setzt ihr ganzes Vertrauen auf Gott. Sie hofft alles von Gott. Sie fleht zu Gott. Sie bringt aus dem tiefsten Herzen mit Nachdruck ihr Leid vor den lebendigen Gott, vor den Thron Gottes. Sie sucht die Nähe Gottes. Sie vertraut allein auf ihn. Sie ist ständig im Gebet. Was für ein Vorbild. Und ich denke, ja, es geht jetzt hier in erster Linie um Witwen. Aber ist es nicht auch auf unser Leben anwendbar? Die Frage ist, die sich jeder von uns hier auch stellen muss und sollte. Und dann heißt es wieder, und dem Engel der Gemeinde, wo bin ich jetzt? Der Vers 6, die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Es gibt auch andere Witwen. Und die Bibel sagt hier, die in Üppigkeit lebt, bedeutet im Grunde genommen, sie lebt in Ausschweifung und so weiter. Und dann heißt es eben in einer anderen Stelle aus der Offenbarung, ich kann es jetzt bloß nicht genau sagen, ich glaube, das war 2, Vers 3. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt der die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Und das sagt er hier, wenn eine üppig lebt. Das heißt, ja gut, es hat auch damals Witwen gegeben, die, sage ich jetzt mal, genug hatten. Denen ging es finanziell, wirtschaftlich ging es denen gut. Aber anstatt einfach zu dieses Wissen, okay, ich habe all das, was ich jetzt an Wohlstand, an Vermögen habe, dieses Vorrecht, nicht bettelarm sein zu müssen, sondern wirklich auch genug, auch als Witwe zu haben, damit ich leben und weiterleben kann. Denn das war damals nicht selbstverständlich. Wenn eine Witwe ihr Mann gestorben ist und der Super-GAU war der, wenn der Sohn dann auch noch gestorben war oder sie keine Kinder hatte. Das war eine Katastrophe. Denn sie war in dem Moment mittellos. Sie hatte nichts. Und dieses Sozialsystem, das wir hier heute kennen, das gab's nicht. Das gab's ganz einfach nicht. Und sie war in dem Moment von anderen abhängig. Wenn es aber jetzt eine Witwe gab, die all diese sozialen Abhängigkeiten nicht hatte, sondern einfach genug Kinder, genug vererbt bekommen hat, ja, dann anstatt herzugehen und zu sagen, ja, ich habe das im Grunde genommen, hat Gott dafür gesorgt, dass es mir nicht schlecht geht, ja, dann aber, wie es hier so heißt, in Üppigkeit ausartet, einfach verschwenderisch mit umgeht, ich sage es jetzt einfach mal, ein sogenanntes Luderleben führt. Und ja, es wird dann auch weiter beschrieben, was diese Witwen dann auch noch, was die oft dann auch noch tun, kommt aber weiter unten, ja, dass sie einfach möglicherweise auch sich im Intimbereich einfach total auslebt, alles auslebt, was auszuleben geht. Und er sagte, ja, du bist lebendig, du hast alles, dir geht's gut. Aber du bist geistlich tot. Das, denke ich, so verstehe ich das, dass diese Bibelstelle das zum Ausdruck bringen will. Dir geht's gut, dir geht's blendend, aber geistlich bist du tot. Für Gott ist dein geistliches Leben ist für Gott gar nicht relevant. Und wirst auch, eben mit Gott wird dann auch entsprechend mit jemand umgehen. Ein Bibelschullehrer, das ist auch schon ungefähr 40 Jahre her, der sagte mal in einem Unterricht, dass er während seines Studiums, ich glaube, da war er selber auch im Bibelstudium, hat er dann in so einem Luxushotel in der Stadt, wo er studiert hat, eben so als Liftboy gearbeitet. Und er sagte dann, das habe ich mir so gut gemerkt, er sagte dann, da sind sehr viele wirklich richtig steinreiche Menschen abgestiegen. Und wenn er dann mit denen da im Aufzug stand und die nach oben begleitet hat, und dann sagt er, wenn er dann denen in die Augen geguckt hat und dann einfach gemerkt hat, wie leer und inhaltslos, einfach aus ihren, was für eine Leere und Inhaltslosigkeit aus ihren Augen heraus strahlte, da hat er gesagt, Mensch, was sind das für arme Menschen? Die haben alles. Die können sich das tollste, schönste, größte Auto kaufen, was es auf der ganzen Welt zu kaufen gibt. Die können sich eine tolle Villa hinstellen. Die können, was weiß ich, für wie viel Tausend, Hunderttausend in Urlaub fahren. Die können sich das tollste Essen kaufen. Und trotz allem ist ihr Leben inhaltsleer. Und interessant, man sagt ja auch, die Augen lügen nicht. Und genau das hat er in den Augen dieser Menschen lesen können. Und dann sagt er hier, und dies gebiete, damit sie untadelig seien. Timotheus soll ja diesen Enkeln, diesen Hinterbliebenen, diesen Kindern gebieten. Warum? Damit sie ein Leben führen können und sich nicht schuldig machen vor dem lebendigen Gott. Dies gebiete, damit sie untadelig seien. Und dann heißt es im Vers 8, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, und das sind eben die Kinder oder Enkelkinder gemeint, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger, in der Luther-Übersetzung steht, schlimmer als ein Heide. Und in Titus heißt es, Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in ihren Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Wie würdest du dich einreihen? Ich möchte euch eine Situation erzählen, die mir als junger Christ damals in Rothenburg, als ich mal Ausbildung gemacht habe, die mir da passiert ist. Und zwar, ich habe ja Koch gelernt, wie ihr alle wisst, oder die meisten wissen. Und in der Zeit habe ich eine Witwe kennengelernt, die Frau Förster hat die geheißen. Eine richtig tolle Frau, muss ich wirklich sagen. Also ich schwärme heute noch von der Frau, wie sie einfach Jesus gelebt hat. Wie sie den Glauben an Christus praktiziert hat. Eine Witwe, die eigentlich, könnte ich fast sagen, so ansatzweise so gelebt hat wie die Hannah. Und ich kann mich heute noch an eine Situation erinnern. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Also in einem Hotel hast du in der Regel geteilten Dienst in der Früh. Und dann wenn du Frühdienst hast, bist du ungefähr mittags fertig. Und dann hast du sogenannte Zimmerstunde, also Pause. Und kommst dann so drei Stunden später, fängst du wieder an. So, und ich bin dann... genau. Ja gut, und in der Zeit, das war diese Zwischenzeit, bin ich dann zu der Frau Förster gegangen und dann hat sie erzählt, ja, sie hat in der Bibel gelesen heute früh und das hat sie richtig ermutigt. Und dann hat sie genau die Verse gelesen. Da heißt es, ich lese nochmal vor, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Heide oder schlimmer als ein Heide. Und hat sie so erzählt, was sie so ermutigt hat. Und ich fand es interessant. Und ein paar Tage später, ich lag dann so nachmittags auf meinem Bett und habe so über Gott und die Welt und alles Mögliche nachgedacht. Und dann eben unter anderem kam mir dieser Bibelvers wieder in den Sinn. Und es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und es hat mich so innerlich bewegt, dass ich gesagt habe, Mensch, Martin, du bist schlimmer als ein Heide. Meine Mutter war damals auch schon Witwe und hatte auch mit etlichen, ja, einfach zu kämpfen. Meine zwei Brüder waren noch zu Hause. Sie ging auf die Arbeit und hat, ja, einfach kam mit all dem, was daheim so zu tun war, kam sie nicht hinterher. Meine zwei Brüder, die haben halt auch, nicht unbedingt, waren nicht sehr ordentlich, sage ich jetzt mal. Und sie konnte sich auch schlecht gegen sie durchsetzen. Und dann ist mir bewusst geworden, ich habe da eine Aufgabe. Und so bin ich dann, das müsst ihr euch vorstellen, Rothenburg liegt 40 Kilometer von Sugenheim entfernt. Auto gab es damals noch nicht, also für mich zumindest. War, glaube ich, da noch dabei, den Führerschein zu machen. Und dann habe ich so ein uraltes Fahrrad, ich weiß nicht, ob ihr euch das noch vorstellen könnt, so ein altes Herrenfahrrad, die Lenker so, ja, so wirklich Asbach uralt. Und ich bin, und ein Gang, glaube ich, hat er nur gehabt. Also eine Gangschaltung, bergauf, bergab, also eine Übersetzung quasi. Und da bin ich dann abends um 9:30 nach der Arbeit, habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin diese 40 Kilometer mit dem Fahrrad von Rothenburg nach Sugenheim gefahren. Und manche Tage war es sogar so, da hat es echt in Strömen geregnet und ich bin trotzdem weitergefahren. So, warum? Weil mir einfach Gott hat da einfach so in mein Herz hineingeredet und mir wurde bewusst, was für ein schrecklicher, also für mich, ich hatte das damals, das Empfinden zumindest so, wie ich habe mich total schrecklich gefühlt. Und dann bin ich heimgefahren, ich habe dann dort geschlafen. Und am nächsten Früh bin ich dran gegangen und habe dann die Wohnung aufgeräumt. Bin dann in den Keller runtergegangen und überlegt, was kann man da verändern, verbessern, umgestalten. Und so immer wieder mal was anderes, immer wieder neue Sachen. Hab dann so eine Plastik- oder Kunststofffarbe gekauft, habe den Keller unten rausgestrichen. Bin dann sogar manches Mal fast benebelt gewesen vor diesen Dämpfen da, die diese Farben ja damals auch so hatten, von sich gegeben haben. Was ich damit sagen wollte, wir, die wir Eltern haben und jetzt vortrefflich natürlich auch Witwen, sind auch verantwortlich und verpflichtet, auch da unseren Teil zu leisten. Ja? Und ich lese es nochmal vor, wenn aber jemand für die Seinen, besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Und ich denke, wenn uns Gott es bewusst macht, dann sind wir zum Handeln aufgefordert. Und wenn ich jetzt einfach auch so in unsere Umgebung reinschaue, Das sehe ich auch. Ich meine, Matthias tut was Ähnliches. Oder Familie Strickert. Sie haben dafür gesorgt, dass die Bärbel dort in dem Haus nebendran leben, wohnen und aufwachsen kann. Ja, das ist auch ein Liebesdienst, den man gar nicht, ja, also den man vielleicht gar nicht, das ist einem gar nicht oft so bewusst, was das für Auswirkungen hat, für gute Auswirkungen hat. Und da seid ihr auch mir, muss ich echt sagen, auch ein Vorbild. Ja. Und dann heißt es weiter, eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder aufgezogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der Heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Da ging es darum, es war in der Gemeinde damals so ein, ich sag mal so einen Witwenfonds, also eine Kasse, woraus Witwen, sage ich jetzt mal, versorgt wurden. Die einfach nicht für sich selber sorgen konnten. Und das sieht man auch schon in der Apostelgeschichte, in dem Kapitel 6, wo dann einfach da eine Unstimmigkeit da war. Da sieht man, dass da so ein Topf da war, wo einfach Witwen versorgt wurden. Und Paulus spricht genau daraufhin an und sagt, ja, wenn eine Witwe aus diesem Topf versorgt wird, dann sollte sie einmal, ja gut, Witwe ist sie ja nur dann, wenn sie einen Mann gehabt hat, wenn sie auch Kinder aufgezogen hat, wenn sie, ja, und dann listet er eine ganze Menge auf, ein Zeugnis guter Werke hat. Ja, und das fiel mir da auf, ich weiß nicht, ob euch das jetzt auch beim Vorlesen aufgefallen ist, es heißt hier ein Zeugnis guter Werke, da kommen ein paar Auflistungen und unten heißt dann, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Paulus also schließt hier im Grunde nochmal ein, die Frau, die hat einfach sich für Jesus, für Gott eingesetzt. Ich lese es nochmal vor. 60 Jahre, Frau eines Mannes, ein Zeugnis guter Werke, wenn sie Kinder aufgezogen hat, Fremde beherbergt, wenn sie Heilige, also Gläubige, die Füße gewaschen hat, wenn sie Bedrängten geholfen hat, wenn sie ein gutes Werk aus, also ich habe das jetzt so übertragen, wenn sie kein gutes Werk ausgelassen hat. Das heißt, sie hat sich um die Kinder gekümmert. Sie hat Kinder aufgezogen. Sie hat Fremde beherbergt, Menschen, die einfach jetzt eine Herberge brauchten, die einen Schutzraum brauchten, die was zum Essen brauchten, vielleicht auch eine Übernachtung. Sie hat die beherbergt. Sie war gastfreundlich. Dann, sie hat Heiligen die Füße gewaschen. Was heißt das? Fußwaschung. Ja, ich habe da in dem Zusammenhang auch eine Predigt gehört vom Joachim Langhammer. Und der hat es dann so beschrieben. Gut, der ist ja viel in Israel unterwegs gewesen. Ist natürlich anders wie bei uns. Schmutzige Füße kriegen wir in der Regel allein, wenn wir hier rumlaufen, nicht, weil wir oft Schuhe anhaben. Aber dort läuft man oft mit Sandalen rum. Und ich merke das, ich habe das auch schon selber gemerkt, wenn ich mit Sandalen draußen rumlaufe, selbst wenn ich Strümpfe anhabe, dann merke ich, dass die Füße irgendwie doch schmutzig sind. Und dort ist es ja noch viel mehr. Das ist, du läufst ja ständig durch irgendeinen Staub und Schmutz. So, und dann dann kommen die Leute rein in den Vorraum und dort ist jemand, der ihnen dann die Füße wäscht. Und ich kann das jetzt nicht so nachempfinden, weil ich noch nie in Israel war, aber der hat dann gesagt gehabt, das ist sowas von angenehm. Wenn du aus der Hitze des Tages durch den Sand gelaufen, der Schmutz zwischen den Zehen und so weiter da ist, und wenn dann jemand dir die Füße wäscht, die Füße massiert, wie angenehm das sein muss. Also ich kann es jetzt wirklich nicht nachempfinden, aber wenn er, so wie er das beschreibt, muss es richtig toll gewesen sein. So, ja, und was heißt es aber? Das war einer der unwürdigsten Dienste, die jemand überhaupt tun konnte. Das war einfach, das hat im Grunde genommen oft ein Sklave oder keine Ahnung wer gemacht. Einfach Leute, die man jemand nicht besonders wertgeschätzt hat, die haben die Füße der Leute gewaschen. Und was heißt hier, wenn sie den Heiligen, also den Gläubigen, die Füße gewaschen hat, die bereit war, auch so niedrige Dienste wie eine Fußwaschung durchzuführen. Und die Bedrängten geholfen hat, die einfach für die Menschen, die in Not waren, da war. Ja, dann soll sie aus diesem Witwenfonds ja, Unterstützung erhalten. Und wie ich schon erwähnt habe, diese ganzen Kriterien sind eingerahmt von guten Werken. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe ja vorhin von der Frau Förster erzählt, diese Frau, ich war da ein junger Christ mit ungefähr 17, 18 in etwa, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie alt ich da war. Also ich habe mit 17 meine Ausbildung angefangen und bis 20 ging die. Also so in diesem Zeitraum. Diese Frau war mir ein so unglaublich großes Vorbild. Und sie hat mich auch geprägt. Durch ihr vorgelebtes Beispiel, durch die guten Werke, die sie getan hat. Und was ich einfach auch so toll finde, diese Witwe, die hat sich nicht auf einen Ego-Trip bewegt, wie es viele heute, also manche auch tun. Heute geht es in erster Linie um, ich muss erst mal an mich selbst denken. Also was interessiert mich jetzt denn neben mal dran? Ich bin jetzt erst einmal die Nummer eins. Ich muss mich selbst lieben, hört man auch ständig. Und wenn du Esoterikern zuhörst, dann geht es nur noch um Selbstliebe. Ja, Selbstliebe, du kannst nur einen anderen lieben, wenn du dich selber liebst. Es ist so irre, ist das. Im Grunde genommen sage ich, wenn du Christus liebst, das genügt, dann erfährst du seine Liebe und dann kannst du die Liebe auch an andere weitergeben. Du musst dich nicht selber lieben. Das ist einfach eine Lüge, die uns da aufgetischt wird. Ich muss mich selbst verwirklichen. Ja, ich muss einfach jetzt auch irgendwie gucken, dass ich selber zur Geltung komme. Das hat alles was mit einer extrem starken Ich-Haftigkeit zu tun. Und das im Grunde genommen heißt, ist es so, ich zuerst. Und dann kommt wieder ich. Und dann kommt irgendwann mal, ja, was anderes. Und dann kommt aber wieder ich. Und auf diesem Trip war diese Frau, von der hier berichtet wird, von der Witwe, auf diesem Trip war die nicht. Was hat die gemacht? Sie hat nicht an sich gedacht, sie hat an andere gedacht. Sie hat daran gedacht, dass der andere in Not ist und der jetzt einfach Hilfe und Unterstützung braucht. Und dann geht es noch um andere Witwen. Da heißt es, und jüngere Witwen aber weise ab. Warum? Weil die noch jung sind, die können noch in gewisser Hinsicht für sich selber sorgen, durch ihre Händewerk. Und da heißt es eben, wenn sie Christus zuwider üppig geworden ist, wollen sie heiraten. Es üppig wird auch übersetzt oder könnte man übersetzen mit sinnlich, übermütig. Oder Luther zum Beispiel, er bezeichnet es als geil. Ja, einfach die, für die einfach ja, das Leben, so das Ausschöpfen des Lebens einfach im Vordergrund steht. Ja, die sollen diesen Fonds nicht erhalten. Sondern die sollen heiraten und Kinder kriegen und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Ja, ich habe jetzt überlegt, was könnte dieses erste Gelöbnis sein? Das erste Gelöbnis könnte sein das Ehegelöbnis. Es könnte aber auch sein, dass sie ein Gelöbnis abgelegt hat, Witwe zu bleiben. Und ich kann es jetzt nicht genau sagen, was jetzt da genau damit gemeint ist. Könnte sein, dass eins von denen zutrifft. Aber das, glaube ich, ist jetzt auch nicht ganz so vordergründig. Wichtig ist es, dass bevor jemand, also eine Witwe, in Ausschweifung gerät und ihre, sagen wir, Lüste oder was weiß ich, auslebt, dann ist es einfach sinnvoller, einfach zu heiraten, sagt hier Paulus sehr klar. Und dann heißt es auch, zugleich aber lernen sie, und da geht es auch wieder um diese Witwen, also die sich genau konträr zu der Witwe, von der er zuerst beschrieben, die er zuerst beschrieben hat, verhalten. Zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern umherzulaufen, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. Müßig, was heißt das? Man hat so eine Vorstellung, was das bedeuten könnte. Und da habe ich einfach mal im Internet nachgeschaut. So, also Duden fand ich jetzt nicht so aufschlussreich, aber es gab ein anderes Ding. Das fand ich sehr interessant, was da gestanden ist. Da stand beschäftigungslos, untätig. David hat vorgelesen, faul. Ja, also wurde jetzt steht glaube ich in der Schlachter ist es, ne? Luther. Also faul. Überflüssig, unnutz, zwecklos. Ich habe dann noch so dazu geschrieben, die Zeit totschlagen. Ja? Unnützes Geschwätz, Bequemlichkeit, Untätigkeit, Müßiggang ist aller Last Anfang, kennen wir alle diesen Begriff. Dann bequem, faul, dann phlegmatisch, tatenlos, träge, untätig. Und mir ist dann heute früh, als ich so das nochmal gelesen habe, fiel mir noch der eine Satz ein, den sicherlich der eine oder andere kennt: keine Bock auf nix. Ja, habt ihr sicherlich schon mal gehört. Ja, eigentlich sollte ich jetzt was machen, ich habe keinen Bock. Ja, was mache ich denn dann? Ja, doch, ich habe keinen Bock dazu. Keinen Bock auf nichts. Würde eigentlich das, denke ich, am besten beschreiben. Dann, diese Witwe hat keine Lust zur Arbeit und verschwendet ihre Zeit mit nutzlosen Dingen. Dann, sie ist geschwätzig, gesprächig, mitteilsam, redselig, kommunikationsfreudig, könnte man modern ausdrücken, mitteilungsbedürftig oder schmerzhaft, blabberhaft, ausschweifendes Reden, lang und breites Erzählungen, wortreich, viel Reden und wenig Inhalt. So ein Geschwätz, sagt man da im Schwaben, wenn da einer irgendwie dummes Zeug daher redet, dann sagt er, so ein Geschwätz. Ja, kennt er vielleicht sogar. Dann vorwitzig. Sie muss zu allem etwas wissen und sagen. Also du sagst irgendwas und dann kommt ein Kommentar. Ja, du sagst wieder was, jetzt kommt wieder ein Kommentar und irgendwann ist es auch richtig nervig. Ja, etwas sorgen, obwohl es einem eigentlich gar nicht interessiert. Sie strengt sich ständig in den Vordergrund. Sie ist wissbegierig. Das ist ein neues Wort, ne? Man könnte aber auch sagen, sie ist neugierig. Also neugierig. Ja? Sie ist übermütig, leichtsinnig. Sie ist gescheit, wie man bei uns so sagt. Vorlaut. Neunmal klug. Klugscheißerisch. Frech, keck, kess. Oder ungeeignet, ungezwungen. Ungeniert, ungezwungen, so muss ich sagen. Ungeniert. Ja, das macht eigentlich genau das deutlich. Und was drückt das aus? Ist einfach nur, wenn du mit so jemandem zu tun hast, dann denkst du, ja, also ich glaube, wenn die anfängt herzukommen, dann besser woanders hingehen. Weil du nicht weißt, was auf dich zukommt. Du auch nicht weißt, was sie dir jetzt über den Nachbarn oder über den Nachbarn oder keine Ahnung, was weiß ich wem, erzählt. Aber du weißt auch nicht, wenn du mit ihr redest, was sie über dich dann hinterher erzählt. Ja, es ist einfach eine sehr ungute Situation. Und wenn man in einem Dorf aufwächst, wie ich das jahrelang, also als Kleinkind und dann später aufgewachsen ist, dann kriegt man, da gibt es solche Menschen, die wirklich, wie es heißt hier, in die Häuser gehen und dann genau das, was ich jetzt hier beschrieben habe, auch ausleben. Dann heißt es, ich will nun, dass Jüngere wieder heiraten, Kinder gebären, dem Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Das ist die Alternative, die hier Paulus anbietet. Bevor eine Witwe dann genau diese negativen Dinge auslebt und ausbreitet und einfach auch da, sag ich jetzt mal, Gott, sag ich jetzt mal, auf Deutsch gesagt, ins Gesicht schlägt, dann soll sie heiraten. Dann soll sie, wenn sie, und das wird halt hier von jungen Witwen geredet, sonst wird sie ja keine Kinder mehr kriegen, soll Kinder kriegen, soll einen Haushalt führen. Und wenn die all das tut, was passiert dann? Dann hat die gar keine Zeit, sich um diese ganzen Sachen, sich dieser Sachen anzunehmen, in die Häuser zu gehen, rumzutratschen, was man ja normalerweise so im Landlauf, Land auf Land absagt. Einfach, man sagt, also bei uns hat es geheißen Dorftratschen. Ich weiß nicht, ob das hier genauso so gesagt wird, aber die hat doch gar keine Zeit dafür, weil sie mit all den anderen Dingen eben beschäftigt ist. Und da heißt es dann einfach, um einfach dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung zu geben. Das heißt, der Teufel hat dann keine Angriffsfläche, sie in irgendeiner Form auch zu verführen und sie dazu verleiten zu Dingen, die nicht gut sind. Wenn eine Gläubige, das, was du jetzt vorgelesen hast, David, ist eigentlich schon eine andere Auslegung. Also ich habe jetzt bei der Betrachtung eher gedacht, dass es um eine Witwe geht. Aber wenn eine Gläubige, ich gehe jetzt mal von einer Witwe aus, Witwen hat, Also Witwen, andere Witwen hat, die ja einfach auch vielleicht sogar junge Witwen sind, dann leiste sie ihnen Hilfe und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leistet, die wirklich Witwen sind. Und ich denke, gerade wenn du so Witwen hast, wie die, von der ich jetzt vorhin gesprochen habe, die einfach auch Kinder erzogen hat, die Fremden beherbergt, Heiligen die Füße gewaschen hat, Dienste angenommen hat, die einfach total niedrig sind, Bedrängten geholfen hat, einfach gute Werke getan hat. Wenn sie einfach Altes erlebt hat, die kann sich ja auch in diese Witwen hineinversetzen. Die weiß, wie es denen geht. Ja? Dass sie ihnen einfach die Hilfe gibt, die sie einfach brauchen. Und ihnen einfach hilft, ja einfach mit der neuen Situation klarzukommen. Denn sie hat gezeigt, dass sie damit klargekommen ist und wie sie mit der Situation umgehen kann und soll. Und ich muss euch ehrlich sagen, für mich wäre es vor über 8 Jahren auch eine Hilfe gewesen. Es wäre vielleicht ein Witwer da gewesen, der Ähnliches durchlebt hat. Und mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach gesagt hat, du Martin, mach das oder mach jenes. Verhalte dich da so. Ja, einfach einen Tipp gegeben, wie man einfach diese ganze Situation überwinden kann. Und ich finde es so schade, dass es auch in Gemeinden oft so ist, dass gerade da gar nicht drauf geachtet wird und dass Gemeinden da gar keinen Blick für haben. Und ich wünsche mir eigentlich, dass jeder Einzelne von uns da, vielleicht jetzt auch durch diese Predigt, einen geschärfteren Blick gerade für Menschen bekommt, für Witwen oder Witwer, die in so einer Situation sind und einfach auch mal nachfragt, du, wie geht's dir? Gerade wenn jetzt eine jüngere Witwe da ist, die vielleicht noch Kinder hat, die einfach auch mit Arbeit, Kinder und so weiter, vielleicht sogar auch ein Stück weit überfordert ist, dass man da einfach auch eine gewisse Hilfeleistung gibt, die notwendig ist. Ja? Und da sind wir alle herausgefordert, nicht nur Witwen, die ja gelernt haben, auch ein geistliches, von Gott geprägtes Leben zu führen. Lasst uns da einfach drauf achten. Amen.